Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Schöne Grüße auch ins Ennstal an unsere HörerInnen von Radio Frequenz. Aus dem Studio begrüßen euch heute Magdalena, Nikita und Tobi von Radio VC Mytilini auf Lesbos mit den folgenden Themen. Kein Sieg für Erdogan. Anna, Kamil und Hagop sind bereits seit mehreren Wochen in der Türkei und haben den Wahlkampf beobachtet. Wir berichten. Männernotruf. Der Männernotruf ist eine telefonische Anlaufstelle für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen. Wir haben darüber mit Martin Hochegger vom Männernotruf gesprochen. Übrigens, von unten ist jetzt auch auf Spotify. Bringing you the truth in the form of... Wir starten zuerst mit ein paar Meldungen. Neues zum steirischen Finanzskandal. Gegen mittlerweile 7 Personen aus dem FPÖ-Umfeld ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Darunter Mario Eustachio, Armin Sippel und nun auch der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek. Im März diesen Jahres haben Mandatare des steirischen Landtags einstimmig die Immunität von FPÖ-Chef Mario Kunasek als Landtagsmandat aufgehoben. Der Standard berichtete. Dem Standard liegt nun eine anonyme Anzeige gegen Kunasek vor. Die WKStA, also die Staatsanwaltschaft für Wirtschafts- und Korruptionsbekämpfung, leitete diese Anzeige an die Staatsanwaltschaft in Klagenfurt weiter. Diese prüft die Anzeige seit dem 9. Mai. Laut Anzeige soll eine parteinahe oder parteiinterne Person aus nächster Nähe Vorgänge beobachtet haben, die belegen, dass Eustachio und Kunasek sich an Fördergeldern bereichert haben. Hierzu sollen falsche Rechnungen ausgestellt worden und RechnungsprüferInnen bewusst nicht informiert oder ausgetauscht worden sein. Kunaseks Anwalt bezeichnete die Vorwürfe sprichwörtlich als Schwachsinn. Kunasek selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten. Polizist wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Am 12. Mai fand am Grazer Landesstrafgericht der Prozess gegen einen 40-jährigen Polizisten statt, der im September 2022 seinen 27-jährigen Kollegen erschossen haben soll. Bei einer Übung hatte er vergessen, seine Waffe gegen eine Übungswaffe auszutauschen. Der Mann wurde nun zu 6 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 5.760 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der verurteilte Polizist kann mit dieser Strafe weiterhin im Polizeidienst bleiben. Er befindet sich außerdem in psychotherapeutischer Behandlung. Seit dem Vorfall dürfen in der Steiermark nur mehr 2 Personen gemeinsam solche Trainings bei der Polizei abhalten. Vorher war nur eine leitende Person notwendig. Struktureller Rassismus in Bremens Standesämtern. Struktureller Rassismus ist, wenn rassistische Diskriminierung systematisch stattfindet, also Teil der Struktur, beispielsweise einer Institution, ist. Das Standesamt in Bremen hat über Jahre systematisch verhindert, dass in Bremen geborene schwarze Kinder Geburtsurkunden bekamen. Das betrifft über 100 Fälle, wie die Taz berichtete. Dies ist besonders perfide, da eine Geburtsurkunde nötig ist, um unter anderem Kindergeldzahlungen und andere finanzielle Zuwendungen erhalten zu können. Auch können die Eltern eines Kindes ohne Geburtsurkunde dieses nicht krankenversichern. Laut des Bremer Flüchtlingsrates forderte das Standesamt Mütter ohne konkrete Anhaltspunkte auf, Angaben zu Personalien des Kindes in ihrem Herkunftsland beglaubigen zu lassen. Dies sollte auf eigene Kosten, teilweise bis zu 650 Euro, erfolgen. Bereits im September 2022 verbot das Bremer Amtsgericht diese Praxis. Das Urteil wurde jedoch vom Standesamt angefochten. Ein Urteil des Oberlandesgerichts Bremen setzt dem Vorgehen nun ein Ende. Wir kommen zum ersten Beitrag. Am vergangenen Sonntag fanden die nationalen Wahlen in der Türkei statt. Anna, Kamil und Hagop sind bereits seit mehreren Wochen in der Türkei, um den Wahlkampf der oppositionellen JHP und die Wahlen selbst zu begleiten.
Wir sind hier in Bern vor Ort und fragen eine junge Frau, mit der wir vor dem Parteibüro der Yeşilsol-Partei auf die Wahlergebnisse warten, wie für sie die Situation gerade ist. Yani şimdi seçim için dört gözle bekliyoruz sonuçları açıklasın diye. Seninle burada Yeşil Sol Parti'nin binasının önündeyiz. Durum nasıl?
Slav Res başta. Şu an için durumlar yani bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte Erdoğan kazandı, kazanacak, daha önde, diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki sandıkların şu an sadece %5 ya da %10'a kadar bir sonuç açıklandı. Bu durumda da zaten bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte AK Parti kazandı ya da Erdoğan kazandı ki gençler sandıkları, halk sandıkları bıraksınlar, gitsinler ki daha rahat hareket edebilsinler. Ama bu algıya kimse kanmıyor, kanmayacak. Kimse sandıkları şu anda bırakmıyor, sahip çıkıyor. İnşallah kazanacağız.
Erdoğan versucht zurzeit eine Verzögerung herzuführen. Es sind zurzeit gerade mal 10-15% der Stimmen ausgezählt. Trotzdem werden schon von Seiten des Regimes die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch versucht Erdoğan so einen Verdacht zu streuen, dass die Wahlen schon von seiner Seite gewonnen wären. Aber die Leute hier lassen sich davon überhaupt nicht beirren. Das Ziel von Erdoğan ist, dass die Leute die Wahllokale verlassen. Aber wir tun genau das Gegenteil. Unsere Jugend, unsere Leute bleiben bei den Wahllokalen und werden bis zum Schluss dabei bleiben, die Stimmen auszuzählen. Wir hoffen, dass wir gewinnen werden. Şimdi bu son saatlerde işte seçime kadar ki kalan sonuçlara kadar ki kalan saatlerde senin içinki durum nasıl? Sen nasılsın?
Bütün Türkiye halkı gibi ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyum ve umutluyum.
Wir haben gefragt, wie für Sie die Situation ist, wie sie sich fühlt in den nächsten Stunden, die wir weiterhin auf die Ergebnisse warten werden. Und sie sagt, genauso wie alle anderen, wie die ganze Gesellschaft in der Türkei, bin ich gerade sehr aufgeregt und sehr glücklich, weil ich weiß, dass wir gewinnen werden. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Avusturya'daki dinleyenlere?
Herkese çok selam söylüyorum. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Adalet, hak, hukuk kazanacak.
Gibt es noch etwas, das du an die Zuhörerinnen in Österreich sagen willst? Ich grüße euch, ich bedanke mich für eure Unterstützung, sagt die Freundin. Und am Ende wird die Freiheit, die Gerechtigkeit und das Recht siegen. Danke schön.
Der Tag selber von der Wahl war recht gut. Es waren alle sehr zuversichtlich und waren aber auch komplett eingespannt in Arbeit, weil sie für jeden Bezirk, für jede Schule eigene Leute organisiert haben, die Verantwortlichkeit übernommen haben, dort zu kontrollieren, ob alles glatt läuft, die Stimmen selber gezählt haben, im Vorhinein auch Bescheid bekommen haben, wer sie wählt, damit die Zahlen dann im Nachhinein auch stimmen bzw. vergleichbar sind. Das heißt, es ist immenser Aufwand gewesen. Sie haben auch in ihrer Zentrale dann 7 Computer aufgebaut und von den jeweiligen Bezirken, wo die Verantwortlichen waren, auch immer dann am Abend, wenn das alles vorbei war, Berichte zurückgeschickt bekommen. Und so haben sie immer merken können, welcher Bezirk, welche Schule hat schon fertig gezählt, welche nicht, und haben da auch dann immer nachfragen können. Kurz vorm Ende der Wahl, wo man halt die Stimme noch abgeben konnte, haben sie noch alle, die nicht zur Wahl gegangen sind, von denen sie Bescheid gewusst haben, auch angerufen. Das heißt, da ist alles gemacht worden, damit jede Stimme auch abgegeben wird. Und danach hieß es abwarten, und während dem Verlauf der Wahl bis 17 Uhr hat schon unzählige Berichte gegeben davon, dass Leute selber Zettel ausfüllen, mit den Leuten in die Kabine gehen, für sie ausfüllen oder herumkutschiert werden, extra, nur wenn sie dann AKB wählen und so weiter. Polizeiübergriffe, Bedrohungen, es hat unzählige Berichte darüber gegeben, dass voll schief gelaufen ist. Und eigentlich bei den letzten Wahlen ging die Auszählung recht schnell, und am Tag der Wahl hat sich das immens verzögert, was für alle super schräg war. Und dann war es schon klar, dass das erst am nächsten Tag entschieden wird. Wir sind bis 3 in der Früh aufgewesen und haben das mitverfolgt. Es hat verschiedene Medien gegeben, die ganz arg verzerrt voneinander berichtet haben. Bei den einen hat Erdoğan schon 54% gehabt und der andere 38. Dann hat man sich wieder einen anderen Sender angeschaut im Internet, dann hieß es, dass der andere, also es ist einfach komplett verzerrt gewesen und hat überhaupt nicht eingestimmt miteinander. Und am nächsten Tag, da sind die Leute komplett fertig gewesen, haben kaum geschlafen, haben bis 5, 6 in der Früh gearbeitet und noch die Leute quasi delegiert, dass sie halt diese Säcke hinbringen müssen und so weiter. Und dann hat man schon auch Statistiken sehen können, wer wo was gewählt hat. Und sie sind auf jeden Fall nicht auf die erwartete Zahl kommen. Also sie haben sich 80% erwartet, zum Beispiel für die Parlamentswahlen hier, und sind aber so auf 60, 65, 70 kommen. Da war eine riesengroße Enttäuschung da. Einige waren niedergeschlagen und es hat sich auch auf uns abgefärbt, weil wir uns auch gewundert haben. Und niemand hat Lust gehabt auf eine zweite Runde. Es war keine faire Wahl, es war keine gerechte Wahl, es ist arg betrogen worden, es sind plötzlich irgendwo Säcke aufgetaucht mit Stimmen, die nie registriert worden sind. Erdogan hat Einspruch eingelegt gegen alle Städte, die halt gegen ihn gestimmt haben. Und es war für alle klar, dass quasi diese Strategie wieder angewendet wird, dass bei den letzten Wahlen auch angewendet worden ist, auch vor allem bei Bürgermeisterwahlen in großen Städten, dass es in die zweite Runde geht, dass medial manipuliert wird und in der zweiten Runde dann die Leute desillusioniert sind, nicht zur Wahl gehen, die eher gegen ihn stimmen würden, und aber seine Anhänger natürlich zur Wahl gehen und dann er gewinnt. Das haben alle gecheckt. Was dann wieder auffällig war, dass die Leute komplett niedergeschlagen sind, aber sie sich auch nicht wirklich unterkriegen lassen. Also für viele ist es dann wiederum doch keine Option, nicht weiterzumachen. Wir haben von einigen schon mitbekommen, dass sie abhauen werden, dass sie wahrscheinlich ins Gefängnis kommen, wegen dem Wahlkampf und so weiter, dass das für sie das Ende ist, weil sie eben eingeschränkt werden. Aber der Kampf geht weiter, und das war auch so ziemlich von jedem die Aussage, dass es einfach keine Wahl gibt, dass man weitermachen muss und dass man auch ein Versprechen abgegeben hat an die Menschen, dass man für sie weitermacht. Also dieses Verantwortungsgefühl, diese Verpflichtung wird sau ernst genommen, und obwohl das schon arg zerschmetternd war alles, machen die Leute weiter. Heute zum Beispiel sind jetzt knapp 100 Leute im Hof gewesen, in der HDP-Zentrale, und die besprechen jetzt den zweiten Wahlkampf, also die zweite Runde. Obwohl alle früh fertig sind, parlamentstechnisch ein Scheißergebnis eingeholt haben und präsidentschaftsmäßig natürlich auch, aber da gibt es sau viel Kritik an die JHP. Zum Beispiel haben wir heute auch gelernt, dass Religion ein ganz arges Thema ist. Also das ist für die Kurden, sowie auch für die Türken, generell für die Bevölkerung in der Türkei und Kurdistan ein sau wichtiges Thema. Das tastet die Yeshisol, also die HDP, auch nicht an. Sie gibt sich auch religiös, argumentiert damit, und da geht voll viel Kritik auch an die JHP, die dieses Thema einfach überhaupt nicht hinkriegt zu thematisieren. Das heißt, dass zum Beispiel dieser Kemal Kılıçdaroğlu in der Wahlkampfzeit von ihm ein Foto aufgetaucht worden, wo er auf einem Gebetsteppich steht mit Schuhen. Und das ist natürlich gegen ihn verwendet worden, und das ist einfach arg, das macht man nicht. Und die JHP macht auch keine Basisarbeit. Also sie sind, das ist die Kritik an sie, dass sie so bourgeois sind, dass sie sich auch nicht so sozusagen mit dem Pöbel abgeben. Und das merken die Leute. Das heißt, für sie ist das keine wirkliche Option, weil sie einfach ihre Realität da drin nicht sehen und auch vor allem ihre Religion gefährdet sehen bei ihnen. für einige ist es schon auch das Ende, im Sinne von, es gibt so wenig Perspektive da, dass die Leute hier abhauen. Also einige Leute haben zu uns gesagt, dass sie von hier weggehen werden, dass sie hier nicht mehr bleiben können, entweder weil sie Millionen Schulden haben, weil sie zum Beispiel einen Laden aufgemacht haben, der nicht gut läuft, oder weil sie eben ins Gefängnis kommen werden und sie sich sicher sind, weil auch einige Verfahren offen sind und dass sie das nicht mehr machen können. Dieser Wahlkampf schon auch arg Energie gekostet hat, vor allem psychisch, und dass sie fertig sind. Es ging auch bei dieser Wahl so ums Geringste, und zwar, dass man einmal wieder mal durchatmen kann. Den Leuten ist völlig bewusst, dass mit der JHP jetzt keine Freiheit kommen wird. Die werden genauso gegen Leute vorgehen, die werden genauso repressiv sein. Aber so wie bei Erdogans erste Wahlperiode, also ganz, ganz am Anfang, hat er sich auch an Gesetze halten müssen und hat auch gemacht, imagemäßig, hat so minimal mehr Freiheiten geboten. Und das hat auf jeden Fall, das birgt ein Potenzial in sich, sich neu zu organisieren, weil die Region hier ist einfach, also ökonomisch völlig am Boden. Die ganzen Männer, die arbeiten, gehen halt in den Westen der Türkei und arbeiten dort. Und hier geht die Landwirtschaft einfach komplett im Bach runter. Du kannst kein Bauer sein, was ja die Haupttätigkeit von den meisten hier ist. Also Landwirtschaft ist eigentlich so der Job in der Region. Aber das ist einfach nicht möglich. Die ganzen Kinder wachsen alle ohne Väter auf. Die Mütter müssen hier alles allein stemmen und es werden einfach Familien auseinandergerissen. Und das macht die Leute fertig. Auf der anderen Seite, und das ist schon auch eher das, was wir vermitteln wollen mit den Artikeln und allem, ist, dass Leute auf der anderen Seite sagen, dass sie bewusst hier bleiben. Also wir haben einen 14-Jährigen getroffen, der schenkt Tee ein in den Vereinen, also in den Politbüros. Und der hat die Schule abgebrochen und will nur Politik machen. Und den haben wir gefragt, ob er nach Europa will. Der hat ganz klar Nein gesagt. Der will hier sein. Diese Menschen gibt es auch und die würden wir auch lieber hervorheben. Es ist auch den Leuten gleichzeitig bewusst, dass Abhauen von hier nichts besser machen wird. Im Gegenteil, sie werden vereinzeln in Europa und werden dann halt langsamer brechen. Ja, aber eben, es gibt genug Menschen, die auch hier bleiben wollen und die weitermachen wollen, und die Wahl ist ja noch nicht vorbei. Also es geht in 2 Wochen weiter. Es ist offen, man darf es auch nicht als verloren oder gegessen betrachten, und diese 100 Leute im Hof sind genau dafür da.
Das war ein Vorortbeitrag zu den Wahlen in der Türkei letzten Sonntag.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Und jetzt zum traurigen Thema Gewalt. Wir haben mit Martin Hoogegger von Männernotruf gesprochen. Der Männernotruf ist eine telefonische Anlaufstelle für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen.
Wie viele Anrufe bekommen Sie denn so am Tag in ganz Österreich?
Wir haben eine Statistik, die natürlich jedes Jahr die genauen Zahlen erheben, und davon gehen wir aus, zwischen 3.500 und 5.000 Anrufe sind aus ganz Österreich. Also 80% davon sind Männer und 20% sind auch Frauen, die anrufen, interessanterweise. Oh ja.
Und wie läuft dann so ein Gespräch typischerweise ab? Also Sie rufen dann an und ich nehme mal an, Sie hören dann zu und so, aber geben Sie den Menschen dann Lösungsvorschläge oder leiten Sie weiter, oder wie endet dann so ein Gespräch?
Naja, es hängt davon ab, ja. Also in erster Linie geht es darum, dass wir als Berater es schaffen, uns auf den jeweiligen Anrufer gut einzustellen. also sich auf ihn einzuschwingen, heißt das so in der Fachsprache. Das heißt also, ihm nicht sofort Ratschläge zu geben oder quasi Bewertungen vorzunehmen oder Abwertungen vorzunehmen, was das für lächerliche Probleme sind oder was auch immer, sondern grundsätzlich einmal dem Menschen das Gefühl zu geben, da ist jemand da, der ihm zuhört. Und dann entsteht im Laufe des Gespräches natürlich situationsbedingt manchmal die notwendige Weiterleitung auf eine Ebene, wo psychotherapeutisch hier Maßnahmen notwendig sind, weil der Mensch in einer starken, längerfristigen Krise ist, mit einer massiven Verstörung. Manchmal ist es auch notwendig, quasi in Bezug auf Einweisung in die Psychiatrie mit ihm zu reden, als Schutz für diese Person, vor allem wenn es um suizidale Tendenzen geht, wo es dann klar wird, also jetzt ist es wirklich ernst und der Mann will ernst machen. Und es ist ja so, dass in den letzten Jahren seit der Pandemie die Suizidanzahl der Männer deutlich gestiegen ist. Vor der Pandemie hatten wir in der Steiermark ein Verhältnis von 4:1, also 4 Männer und eine Frau haben sich suizidiert. Mittlerweile stehen wir bei rund 6 Männer und eine Frau. Das heißt also, die suizidalen Tendenzen bei Männern nehmen stark zu.
Mhm. Also es wird schon eine reine Zunahme, nicht, dass sich Frauen jetzt statistisch weniger umbringen würden, noch weniger, sondern Männer noch mehr.
Quasi. Männer sind definitiv, es sind ganze Bevölkerungsgruppen verstärkt in der Krise. Das ist spürbar. Diese multiplen Krisen betreffen auch ganz junge Menschen, Männer und Frauen, junge Männer und Frauen, weil einfach existenzbedrohende Dinge, wie kann ich die Wohnung zahlen, kann ich mein Studium noch leisten, und Ähnliches sozusagen eine Rolle spielen dabei. Und andere Problemstellungen natürlich auch wie Klimakrise und Ähnliches, Ukraine-Krieg, die Betroffenheit aus der Situation heraus. Also wir sind in einem Zeitalter der multiplen Krisen und diese Krisen machen Angst. Und unterschiedlich sozusagen, diese Angst löst dann unterschiedliche Reaktionen bei Menschen aus. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo diese Angst verstärkt wird durch politische Parteien zum Beispiel, die sozusagen hier ganz massiv mit der Angst operieren und sozusagen Ängstlichkeit und Angst noch potenzieren. Die Angst vor dem Fremden, die Angst vor Flüchtlingen, was auch immer, die da daherkommt, die eigentlich sozusagen Menschen abholt bei ganz anderen Ängsten, aber wir sehen sie bei Wahlergebnissen dann entsprechend wirksam werden.
Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, der patriarchalen Dividende. Damit bezeichnen wir ja so diesen Privilegienvorteil, der sich für männliche gelesene Personen im Patriarchat ergibt, also in der doch noch vorherrschenden Gesellschaftsstruktur. Zum Beispiel, dass Männer einfach mehr verdienen oder so. Jetzt gibt es aber auch Feministinnen und Soziologinnen und andere, die sagen, dass das Patriarch den Männern auch sehr schadet. Also sie leben im Durchschnitt kürzer, zum Beispiel, weil sie psychische Probleme einfach mit Drogen oder Genussmittelmissbrauch behandeln, übertünchen. Genau, und eben die Suizidrate ist bei Männern viel höher und so weiter. Wie würden Sie das sehen? Hat es dann damit zu tun, dass es eben immer noch so ein bisschen als unmännlich gilt, dann über Schwäche, also Schwäche zu zeigen, über Gefühle zu reden und sich dann folgedessen Männer auch oft schwer tun, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen?
Ich glaube, dass das ein Bild von Mannsein war, das in der Vergangenheit sehr stark ausgeprägt war. Es hat sich mittlerweile schon verändert. Männer sprechen vermehrt über ihre Gefühle, aber auch über ihre Angstzustände, die sie haben. Allerdings ist immer eine Frage, mit wem kann ich darüber sprechen? Sehr oft gibt es die Scheu, mit Freunden darüber zu sprechen, ja? Oder mit anderen Familienangehörigen. Da ist das Männerbild noch, ich muss ja stark sein und die Situation und die Kontrolle über mein Leben haben, noch eher sozusagen sehr präsent. Aber mit einem, der sozusagen am Telefon ist, anonym ist, irgendwo im Äther sozusagen sich befindet, da kann ich sozusagen anonymisiert über meine Probleme sehr klar reden. Und diese Bereitschaft auch, darüber zu reden, die nimmt natürlich Gott sei Dank zu. Denn wenn man sich die Anzahl der Femizide anschaut, die leider in Österreich wieder zunehmen, die Zunahme der häuslichen Gewalt, auch die Zunahme der Wegweisungen, zeigt ja, dass sozusagen diese dieser Lösungsansatz für viele Männer, mit Gewalt auf Probleme zu antworten, ja ein Irrweg ist, wo sie unterm Strich selber neben den bedauerlichen Opfern, die sozusagen unter ihrer Gewalt leiden, ja selber zu Opfer werden auch, ja, ohne sie jetzt da zu bemitleiden oder ihnen sozusagen einen Freibrief darüber zu geben für das, was sie da anderen Menschen angetan haben. Und Österreich ist leider, was die Femizide betrifft, ja im Spitzenfeld in Europa. Und der Männernotruf versteht sich ja auch als ein Teil eines Angebotes, um hier Gewaltprävention zu machen, beziehungsweise auch Femizide zu verhindern. Leider ist das in Österreich eine sehr herausfordernde Sache.
Das war ein Gespräch mit Martin Hoogegger von Männernotruf.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Zum Schluss hört ihr noch ein paar Veranstaltungshinweise von Valerie.
Die Türkei nach der Wahl. Diskussion mit Zeynep Arslan und Max Zirngast. Die Türkei befindet sich seit Jahren in einer vielfältigen Krise. Politisch und gesellschaftlich tief gespalten, ökonomisch in einer Abwärtsspirale, kam Anfang Februar auch noch ein vernichtendes Erdbeben dazu, das vielen Zehntausenden Menschen das Leben kostete und massive Schäden in 10 Provinzen anrichtete. Das ist der Hintergrund, an dem am 14. Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden haben. Gleichzeitig sind die vielfältigen Probleme des Landes viel tiefgreifender. Zeynep Arslan, Autorin und Herausgeberin, und Max Zirngast, Journalist und KPÖ-Gemeinderat in Graz, werden einige Tage nach der Wahl die Ergebnisse und die weiteren Perspektiven diskutieren. Wann? Heute, am Mittwoch, dem 17. Mai um 19 Uhr im KPÖ-Bildungsverein in der Lagergasse 98a. Wir rasen in die Klimakatastrophe. Was wirst du tun? Ein Krisengespräch mit der letzten Generation über die Klimakatastrophe, die Verleugnung der Realität und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen an diesem entscheidenden Punkt in der Menschheitsgeschichte. Am Freitag, dem 19. Mai, ab 18 Uhr im Café Kaiserfeld, Kaiserfeldgasse 19. Inklusiver Orientierungslauf im Augartenpark Graz. Getroffen wird sich am Freitag um 9.30 Uhr beim Pavillon im Augartenpark. Gemeinsam werden versteckte Stempelautomaten gesucht. Den Verschenkmarkt der Mohoga-Werkstatt gibt es nächsten Samstag in der Moserhofgasse. Ganz einfach Sachen bekommen, komm zum Verschenkmarkt und nimm dir, was du brauchst. Ehrenamtliche HelferInnen sind herzlich willkommen. Am Samstag, dem 20. Mai von 12 bis 17 Uhr in der Moserhofgasse 51. Feminismus und Raum, Claiming Graz. Im Rahmen des Designmonats Graz mit dem diesjährigen Thema The Revolution veranstalten das Institut 14 und Raum F einen Workshop mit dem Titel Feminismus und Raum – Claiming Graz. Dieser setzt sich mit Diversität, Parität und Intersektionalität im Städtebau und der Architektur auseinander. Die Kooperationen der beiden Kollektive sowie die Themenfindung entstanden aufgrund fehlender Diversität im Curriculum des Studiums Architektur. Gestartet wird am Sonntag, dem 21.05. um 10 Uhr im Haus der Architektur. Montags am 22.05. finden von 10 bis 12 Uhr Vorträge von Gabu Heindl, Theresa Schleinitz, Eva Schwab und Elli Skrambor statt. Um 18 Uhr gibt es dann die Endpräsentation der Arbeiten und danach klingt der Abend an der Bar aus. Es gibt eine Teilnehmergebühr von 5 Euro. Wo findet das Ganze statt? Im Haus der Architektur, Maria-Hilfer-Straße 2. Vorsicht Falle! Fake Journals, Predatory Conferences und Co. Ein Online-Workshop. Unter Predatory Journals oder Fake Journals werden unseriöse Zeitschriften verstanden, die Publikationsgebühren für verlagsübliche Leistungen wie Peer Review verlangen, diese Leistungen jedoch nicht oder nur in sehr minderer Qualität erbringen. Das unwissentliche Publizieren in einem Fake Journal kann der eigenen wissenschaftlichen Reputation schaden. Die Publikationsservices der Universität Graz bieten in diesem Workshop Informationen und Fallbeispiele zu unseriösen Zeitschriften sowie Checklisten und Tools, um unseriöse Angebote rechtzeitig zu erkennen und derartige Fallen beim Publizieren vermeiden zu können. Die Veranstaltung wird online abgehalten. Am Dienstag, dem 23.05. von 10 bis 11.30 Uhr. Mehr Infos unter uni-graz.at/de/Veranstaltungen.
Damit sind wir am Ende angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Aus dem Studio verabschieden sich Magdalena, Nikita und Tobi von Radio Visi Mytilene. Übrigens, von unten findet ihr jetzt auch auf Spotify. Wir hören uns.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.